Herzlich willkommen zur 98. Folge von Mordgeflüster, einem True Crime Podcast mit Fällen aus der ganzen Welt. Mein Name ist Lisa.
Und mein Name ist Marie. Hallo.
Hallo. Da sind wir wieder.
Das sind wir wieder, ja.
Das sind wir wieder. Vor allen Dingen im absoluten Stress. Diese Folge stand total auf der Kippe, denn Marie ist hier außer Rand und Band und sitzt hier zwischen Umzugskartons.
Korrekt. Ich müsste sogar das Podcast-Equipment nochmal aus dem Karton raussuchen. Ein Glück habe ich die alle so schön beschriftet und konnte den dann so in dem ganzen Wust nochmal wiederfinden. Aber Lisa hat ja schon gesagt, die Folge stand auf der Kippe. Ja, wir hatten wirklich überlegt, die Folge ausfallen zu lassen, aber ja, wir haben es jetzt doch geschafft, da ihr etwas hört. Und in dem Fall warst du ja auch so lieb und hast nochmal einen Fall recherchiert. Und ich bin ganz gespannt, was du uns mitgebracht hast. Ich bin hier bewaffnet mit Stift und Papier und würde sagen, leg los.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Endlich hat sie es geschafft und kommt ihrem Traum, in der Musikszene richtig durchzustarten, einen Riesenschritt näher. Nachdem sie mit ihrem Album »Wenn conmigo« Gold geht, wird auch der Coca-Cola-Konzern auf sie aufmerksam und sie ergattert einen Werbedeal mit der Erfrischungsgetränkmarke. Der Konzern erhofft sich, mit der Latino-Sängerin, die hauptsächlich im Genre Tejano zu finden ist, auch die jungen Latinos ansprechen zu können. Nachdem sie dann einige Werbespots mit Coca-Cola abdreht, gelingt ihr 1992 der große Durchbruch in der Szene. Singt die damals 20-jährige Frau, die immer ein breites Lächeln auf den Lippen trägt, fängt wohl jeder an, mit seinen Beinen zu wippen. Zu ihrer Musik vergisst man die Außenwelt für einen Moment. Sie zieht einen in ihren Bann und man will seine Augen nicht mehr von ihr lassen. Selena Quintanilla Perez wird am 16. April 1971 in Texas geboren. Ihr musikalisches Talent wird ihr durch ihren Vater Abraham Quintanilla Jr. in die Wiege gelegt. Er spielt ebenfalls eine Zeit lang in einer Band. Ihrem Vater wird das Talent seiner Tochter schon in jungen Jahren bewusst und so fördert er ihre Gesangskarriere. Da auch Selenas Geschwister musikalisch sind, formt er aus seinen Kindern die Band Selena y Los Dinos. Selena singt, ihr Bruder spielt den Bass und ihre Schwester die Gitarre. Chris Perez spielt Keyboard. Er wird Selena später auch heiraten. Abraham übernimmt hierbei die Rolle des Managers. Ihren ersten Auftritt haben sie bereits im Alter von 8 Jahren in dem Restaurant ihres Vaters. Dort verzaubern sie die Gäste, während diese bei mexikanischem Essen begeistert zuhören. Während ihrer Jugend geht Selena bereits auf Tour und ihren Highschool-Abschluss absolviert sie per Fernabschluss. Selena liebt die Musik und ist froh, in ihrem Hobby von ihren Eltern unterstützt zu werden. Doch auf der anderen Seite lastet ein enormer Druck auf der jungen Frau. Das Restaurant ihres Vaters geht bankrott und so wird Selena die Haupteinnahmequelle der Familie. Gerade die LateinamerikanerInnen lieben Selena. Endlich wird eine Sängerin berühmt, die die Latino-Kultur repräsentiert. Sie taufen ihren neuen Star die mexikanische Madonna. Die Konzerte, die die junge Frau nun spielt, sind immer ausverkauft. Sie füllt Hallen mit 60.000 Menschen, die alle kommen, um die Musik und das Leben zu feiern. Sie wollen ihre Sorgen für einen Moment vergessen und ihre Hüften zu der spanischen Musik bewegen. Diese Musik ist eben besonders und eine Abwechslung zu den anderen InterpretInnen zu dieser Zeit. Trotzdem bleibt Selena immer nahbar. Die Menschen können sich mit der jungen Frau identifizieren, die eben nicht nur gut singt, sondern einfach auch sympathisch erscheint. Unter ihren ganzen Fans gibt es auch Yolanda Saldivar. Yolanda ist eine kleine Frau mit Locken, die ihre Klamotten immer eher zugeknüpft trägt. Sie arbeitet auf einer Palliativstation als Krankenschwester. Yolanda geht auf ein Konzert von Selina und ist wie elektrisiert von der Musik der Tejano-Sängerin. Sie kontaktiert daraufhin mehrfach Selinas Vater, ist besessen davon, dazuzugehören. Sie will ihm die Idee präsentieren, einen Fanclub für die junge Sängerin zu eröffnen, den es bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht gibt. Selinas Vater stimmt irgendwann zu, denn ein Fanclub wird nicht schaden. Das ist man bereits von anderen MusikerInnen gewohnt und meist unterstützt so ein Fanclub seinen Lieblingsstar, wo er nur kann. So entsteht auch Selinas erster Fanclub, bei dem Yolanda als Vorsitzende auftritt. Ihre Aufgaben dabei liegen darin, Spenden zu sammeln, neue Mitglieder zu werben, Selina zu promoten und eine Community um sie herum zu bilden, die sie unterstützen und bewerben. Yolanda nimmt diese Rolle sehr ernst und steckt all ihre Energie in diesen Verein. Das bleibt auch bei der Familie nicht unbemerkt und schon bald rückt sie der Familie immer näher. Sie vertrauen der Frau und so beginnt sie sogar Businesspläne zu schreiben und Abraham auch in Managementfragen zu unterstützen. Auch für Selina wird sie schon bald zu einer engsten Vertrauten. Das Schöne an Selinas Karriere ist, dass all ihre Strukturen immer so familiär bleiben. Mit ihren Geschwistern, die immer noch die Instrumente spielen, und ihrem Ehemann, der am Keyboard sitzt, ihrem Vater, der sie managt, ist nun auch Yolanda ein Teil der Familie. Sie führt auch private und intime Gespräche mit Familienmitgliedern und gerade auch mit Selina. Selinas Karriere boomt immer noch. So ist neben ihrer Musikkarriere nun auch der ein oder andere Schauspieljob mit dabei. Unter anderem schauspielert sie in einem Film neben Johnny Depp. Ein weiteres Standbein ist das Modedesign, was eine wahre Leidenschaft für die junge Frau zu sein scheint. In jeder freien Minute entwirft sie Klamotten, die sie dann versucht umzusetzen. Schon bald erfüllt sie sich den Traum und eröffnet eine Boutique, in der ihre Klamotten verkauft werden. Selina wird zu einem absoluten Allround-Talent. Die Familie stellt Yolanda ein, die den Laden managen soll. Diese hat zu diesem Zeitpunkt den Job als Krankenschwester aufgegeben und versucht, den Laden ohne eine Ausbildung in diese Richtung zu schmeißen. Doch schon bald beginnt dieses Konstrukt ins Wanken zu geraten. Ab Januar 1995 bekommt Abraham lauter Anrufe von wütenden Fans, die berichten, dass sie Geld für Erinnerungsstücke von Selina bezahlt hätten, jedoch nie etwas geliefert wurde. Aber auch die MitarbeiterInnen der Boutique melden sich bei dem Familienoberhaupt. Hier kommen nun immer mehr Rechnungen an, die unbezahlt geblieben sind. Es verschwindet an allen Ecken und Enden im Business von Selina Geld. Zum einen in der Boutique und zum anderen Spenden und Mitgliedsgelder in Selinas Fanclub. Abraham schaut sich die Zahldaten an und bemerkt, dass eine Summe von mehr als $60,000 fehlt. Hierzu wurden gefälschte Checks aus der Boutique und aus dem Fanclub veruntreut. Die Familie konfrontiert Yolanda mit den Beweisen. Sie gibt ihre Tat nicht zu, leugnet diese aber auch nicht. Auch wenn Selinas Familie das Verhältnis bricht, will Selina das freundschaftliche Verhältnis zu Yolanda noch nicht beenden. Sie versucht, so gut es geht, zu ihrer Freundin zu stehen. Sie telefoniert noch einmal mit Yolanda, aber die Ausreden, die sie zu hören bekommt, machen Selina am Ende dann so sauer, dass auch sie sich dazu entschließt, Yolanda in der Boutique und auch im Fanclub zu ersetzen. Yolanda wird verboten, Selina weiterhin zu kontaktieren. Für Yolanda bricht eine Welt zusammen. Sie verliert mit einem Schlag alles, für das sie gelebt hat, ihren Job und Selina. Aber anstatt sich zu entschuldigen, wird Yolanda sauer. Sauer auf Selina. Sie versucht mehrfach, ein Treffen mit Selina zu organisieren. Zuvor hatte sie weitere Kontoauszüge der Musikerin gestohlen, die Selina unbedingt zurückbraucht. Was keiner weiß, Yolanda hat bereits eine Pistole Kaliber 22 gekauft, mit der sie eine brutale Tat vorhat. Am 30. März 1995 kontaktiert Yolanda Selina und behauptet, vergewaltigt worden zu sein. Chris, Selinas Mann, begleitet sie zu dem Motel in Corpus Christi, in dem Yolanda eingecheckt hat. Er wartet im Auto auf seine Frau, die wenig später wieder zurückkehrt. Auf dem Heimweg bemerkt sie, dass es sich um die falschen Kontoauszüge handelt. Selina kontaktiert Yolanda erneut, die nun behauptet, nach ihrer Vergewaltigung zu bluten und ins Krankenhaus gebracht werden zu müssen. Selina will für ihre Freundin da sein und stimmt ohne das Wissen ihres Mannes zu, sich am nächsten Tag erneut mit ihr im Motel zu treffen. Am nächsten Tag holt Selina Yolanda ab und bringt sie in ein Krankenhaus. Dort bemerken die KrankenpflegerInnen, dass Yolanda Symptome einer Depression zeigt. Außerdem wird deutlich, dass sie bezüglich der Blutungen gelogen hat. Auf dem Rückweg in das Motel erklärt Selina ihr, dass die beiden nun erst einmal getrennte Wege gehen müssen. Sie begleitet ihre vermeintliche Freundin in das Motelzimmer, in dem es dann zu einem Streit kommt. In diesem Streit schießt Yolanda Selina in den Rücken, während diese versucht zu fliehen. Sie schafft es mit letzter Kraft in die Hotellobby, wo sie blutüberströmt zusammenbricht. Sie kann noch die Zimmernummer und den Namen von Yolanda sagen. 1 Minute und 55 Sekunden später trifft der Rettungswagen ein. Sie versuchen, die Blutung zu stoppen und bringen die junge Frau ohne Vitalzeichen in das nächstgelegene Krankenhaus, um dort weiter um ihr Leben zu kämpfen. Selinas rechte Lunge wurde beschädigt, außerdem brach ihr Schlüsselbein und eine Arterie wurde verletzt. Sie verliert sehr viel Blut. Am 31. März 1995 um 13.05 Uhr wird Selina von den behandelnden ÄrztInnen für tot erklärt. Die junge Frau wird gerade einmal 23 Jahre alt. Sie wird nie wieder auf einer Bühne stehen und nie wieder Menschen mit ihrer Anwesenheit begeistern. Ihre Gutmütigkeit wird der jungen Frau zum Verhängnis. Chris, Selinas Mann, ist währenddessen mit seinem Vater einkaufen. An diesem Abend will Selina kochen und hat die Männer mit einer Einkaufsliste losgeschickt, um die Zutaten zu besorgen. Seine Tante ist letztendlich diejenige, die ihm sagt, dass Selina verletzt in ein Krankenhaus gebracht wurde. Umgehend macht er sich auf den Weg dorthin. Als er im Krankenhaus eintrifft, ist Selina bereits verstorben. Die Frage nach dem Warum ist für alle präsent. Niemand versteht, warum so eine schlimme Tat passieren musste. Da das Medienaufkommen so enorm ist, wird eine Autopsie veranlasst, um die Verletzungen, die zum Tod führten, klären zu können. Dabei kommt heraus, dass die Kugel in Selinas oberen rechten Rücken in der Nähe des Schulterblattes eingedrungen war, dann durch ihre Brusthöhle gegangen ist, wo sie die rechte subklavische Arterie durchtrennte und durch ihre rechte obere Brust den Körper wieder verlassen hat. Es dauerte nur wenige Minuten, bis Selina eine so enorme Menge an Blut verloren hat, dass ihr Tod unausweichlich gewesen ist. Während alle um das Leben von Selina gekämpft hatten, verlässt Yolanda das Motel. Man vermutet, dass sie zu Abram fahren und auch ihn töten wollte. Dabei wird sie allerdings von der Polizei gestoppt und richtet dann die Waffe gegen sich selbst und droht damit, sich zu töten. Die ganze Szene erinnert an den Selbstmordversuch von O.J. Simpson. Die PolizeibeamtInnen gehen in lange Verhandlungen mit Yolanda, die währenddessen erklärt, was sich in dem Motelzimmer abgespielt hat. Sie behauptet, dass die Pistole aus Versehen losgegangen sei. Nach 9 Stunden ergibt sich Yolanda Saldivar. Mittlerweile haben sich hunderte Fans vor dem Motel versammelt. Sie weinen und legen Erinnerungen an ihre Lieblingssängerin nieder. Selinas Tod ist überall in den Schlagzeilen. Fast jede Zeitung des Landes ist mit dem schönen Gesicht und dem breiten Lächeln der jungen Frau geziert. Auch wenn viele Menschen denken, dass es sich hier um einen Aprilscherz handelt, ist Selinas Tod leider die bittere Wahrheit. Ihre Familie steht unter Schock. Ihre Fans sind unsagbar traurig. Keiner kann mit dem Gedanken umgehen, dass die junge Frau so brutal aus dem Leben gerissen wurde. Von einem Menschen, der ihr so nah gestanden hat. Selinas Sarg wird von 30.000 bis 40.000 Fans besucht. Unzählige Beileidsbekundungen werden in das Beileidsbuch geschrieben. Am 3. April 1995 besuchen an die 600 Menschen Selinas Beerdigung im Seaside Memorial Park, um ihr die letzte Ehre zu erweisen. Diese Veranstaltung ist nur für Familie und Freunde. Eine zusätzliche Trauerfeier wird abgehalten, zu der unzählige Fans stürmen. Auch viele Prominente zollen der Sängerin, die so viel verändert hat, ihre Tribute. Yolanda wird 20 Minuten, nachdem sie sich ergeben hat, zu einer Polizeistation in der Innenstadt von Corpus Christi gebracht. Sie kommt in Untersuchungshaft in das Nueces County Gefängnis, wo sie unter Selbstmordwache gestellt wird. Das Gefängnis bekommt etliche Todesdrohungen für sie und auch die Insassen bedrohen die Frau, unter anderem die mexikanische Mafia. Es kann zunächst kein Verteidiger für Yolanda gefunden werden, da jeder um sein eigenes Leben fürchtet, wenn man diese Frau verteidigt. Letztlich wird Yolanda einem öffentlichen Verteidiger zugewiesen. Yolanda bekennt sich für nicht schuldig und behauptet immer wieder, dass der Schuss sich versehentlich gelöst habe. Die Jury kommt aber nach 2 Stunden Beratung zu dem Entschluss, Yolanda für schuldig zu sprechen. Yolanda Saldivar wird am 23. Oktober 1995 zu einer maximalen lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt, ohne Anspruch auf Bewährung. Selinas Stimme bleibt als Vermächtnis. Außerdem erscheint 1997 ein Film über Selinas Leben, in dem Jennifer Lopez die Hauptrolle spielt. Am 3. November 2017 wird Selina posthum mit einem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame geehrt. Selina hat so viel verändert und die lateinamerikanische Kultur repräsentiert. Für ihre Familie und auch für ihre Fans wird die talentierte Sängerin für immer im Herzen weiterleben.
Ja, also danke für diesen krassen Fall. In dem Fall ja auch eine Täterin. Das haben wir ja auch nicht so oft eigentlich. Ich kann es kaum beschreiben, wie krass das sein muss, jemand, der einem so nahe steht, der sich dann zum einen so krass bereichert und dann auch noch dazu übergeht und wirklich bereit ist, einen Mord zu begehen. Es ist unfassbar. Und vor allem dann im Nachhinein nicht dazu zu stehen und die ganze Zeit zu behaupten, dass sich dieser Schuss unabsichtlich gelöst hätte. Aber jetzt nochmal zum Anfang. Also du hast ja beschrieben, dass die Selina diesen krassen Werbedeal da an Land gezogen hat. Das ist ja wirklich krass, weil wenn man jetzt so bedenkt, was Coca-Cola aktuell auch so für Werbungen macht und so und wie viel Budget die da so in die Hand nehmen. Also da hast du ja wirklich einen riesigen Deal an Land gezogen. Gut, jetzt war das noch deutlich früher von der Zeit her, aber ich glaube, jedem ist der Name Coca-Cola im Begriff. Deswegen, das ist ja wirklich richtig krass. Also das kann ich mir gut vorstellen, dass das wirklich so der Einstieg war, um da so ein bisschen Fuß zu fassen. Ich finde es auch irgendwie richtig cool, dass der Papa da auch so engagiert ist. Anscheinend hat er ja auch sein Talent den Kindern vererbt, weil die alle so musikalisch sind. Ich denke aber auch, dass das viel damit zu tun hat, einfach, dass sie das schon von klein auf irgendwie mitbekommen haben und da einfach auch ganz früh dann schon gefördert wurden. Aber finde ich wirklich super. Ich glaube, wir haben ja auch in der letzten Folge oder einer der letzten Folgen darüber gesprochen. Da hast du, glaube ich, gesagt, dass du gerne halt ein Instrument gerne Klavier spielen können würdest. Ja, das finde ich absolut bewundernswert. Und irgendwie auch cool, dass die dann diese Familienband gemacht haben. Also mit denen verbringt man sowieso schon viel Zeit, aber ich glaube, dass das dann auch nochmal cool ist, weil man sich so aufeinander verlassen kann und man dann wirklich so richtig im wahrsten Sinne des Wortes eingespielt ist. Ich kann mir aber auch sehr gut vorstellen, dass dieser Druck, du hast es ja gesagt, der hat großer Druck auf Selina gelastet und eine große Verantwortung, vor allem als dann dieses Restaurant bankrott gegangen ist und dann sich wirklich die komplette Existenz der Familie nur auf ihre Arbeit im Grunde konzentriert hat. Das ist, ja, muss ganz, ganz schwer zu ertragen nur gewesen sein. Vor allem war sie da ja noch so jung. Ich kann die Entscheidung des Vaters eigentlich total verstehen, dass er auch der Meinung ist, ja klar, so ein Fanclub, ich meine, meine Tochter wird immer bekannter oder allgemein die ganze Band wird immer bekannter und das kann ja eigentlich nur von Vorteil sein, weil es wird irgendwie ja Werbung gemacht. Das kann ich auf jeden Fall, wie gesagt, sehr gut nachvollziehen, dass er da von der Idee angetan war. Was ich in dem Fall halt wirklich wieder gedacht habe, als es dann daran ging, dass die Yolanda auch den Vater Stückchen für Stückchen beim Management unterstützt hat. Es ist gefühlt oft so, dass wenn das Management nicht von der Familie gemacht wird, also ich will jetzt nicht sagen, dass das nicht auch vorkommt, wenn das die Familie macht, aber viele Künstler und Künstlerinnen nehmen ja doch lieber jemanden fürs Management von aus der Familie oder aus dem engen Bekanntenkreis, weil da so oft irgendwie ja Schindluder getrieben wird und doch die Manager und Managerinnen vielleicht nicht das Beste im Sinn haben und sich da heimlich bereichern. Und irgendwie wurde ich ab dem Moment auch so ein bisschen hellhörig und dachte, ja, ist ja alles schön und gut mit dem Fanclub und super, dass die Yolanda sich da so engagiert. Aber die wird jetzt Stückchen für Stückchen, sneakt die sich da so rein. Und ja, ab dem Moment habe ich mir schon gedacht, ob das wirklich alles so mit rechten Dingen zugeht. Und so ganz uneigennützig wird sie es ja auch nicht machen. Vor allem hat sie ja dann ihren eigenen Job als Krankenschwester da an den Nagel gehängt und hat ja dann wirklich auch davon gelebt, was sie da gemacht hat. Ich meine, natürlich, wenn sie sich da quasi Vollzeit reinhängt, dann soll sie auch was davon haben, natürlich. Aber ja, wie gesagt, ab dem Moment dachte ich so ein bisschen, okay, dass die Familie da jetzt erstmal nichts bemerkt hat. Ich meine, Kontrolle ist eigentlich immer wichtig und man sollte eigentlich nicht, vor allem nicht einer Person, ja, alle möglichen so alleinigen Zugriff irgendwie geben. Zumindest erleben wir ja oft, dass das nach hinten losgeht. So ja auch in diesem Fall. Ich meine, die Selena war ja ein absolutes Allround-Talent, das hast du ja auch gesagt. Also mit dem Modedesign, mit dem Schauspielern, mit der Musik, das muss man ja erstmal alles unter einen Hut bekommen. Da war sie ja immer noch super jung. Und das ist einfach wirklich bewundernswert, dass das dann in dem Fall so nach hinten losgegangen ist, ist absolut tragisch. Ich stelle es mir echt als krassen Vertrauensverlust oder ja Bruch auch irgendwie vor, als der Abraham dann erfahren hat, dass da irgendwas nicht stimmt. Also als er dann diese Anrufe bekommen hat, als die Fans auf einmal wütend sind, weil die ihre Sachen nicht bekommen haben oder weil das diese Spenden nicht angekommen sind oder was auch immer. Also in dem Moment, wenn dir das, glaube ich, so langsam klar wird, also erstmal bist du wahrscheinlich verwundert und denkst, naja, gut, da wird nur irgendwas schiefgelaufen sein, irgendwas falsch notiert worden sein oder eben nicht notiert worden oder so. Aber wenn du so nach und nach die Puzzlestücke zusammenlegst, dann fragst du dich bestimmt auch selber oder zweifelst an dir selber und denkst, warum habe ich das nicht eher gemerkt? Warum ist mir das nicht eher aufgefallen? Und da die Yolanda der Familie ja auch so nah gestanden hat, werden die ja auch erstmal überhaupt nicht damit gerechnet haben, dass wirklich sie diejenige war, die das Ganze, ja, die hat es nicht verzapft, sondern die hat es ja eigentlich mutwillig, also die hat ja mutwillig gestohlen und eigentlich auch betrogen, dass die Yolanda auf diese Konfrontation damit alles abgestritten hat. Konnte ich mir irgendwie denken, weil irgendwie passt das dazu, wie man sie bisher so kennengelernt hat. Und natürlich ist das dann für sie quasi, muss sich angefühlt haben, wie so das Ende der Welt, als auf einmal sie von allen ihren Diensten befreit wurde. Ich weiß nicht, ob ich das richtig gesagt habe, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also, als sie dann nicht mehr in der Boutique arbeiten konnte, als sie nicht mehr da beim Management mitgemacht hat und so weiter, den Fanclub nicht mehr irgendwie geleitet hat. Damit hat sie ja wirklich dann eigentlich alles verloren, womit sich, wo oder worum sich ihr Leben so die letzten Jahre gedreht hat. Sie scheint ja auch echt eine hohe kriminelle Energie zu haben. Das kann ich mir nicht anders erklären. Also jemand, der einem, weil sie hat das Ganze ja gestartet, weil sie Selena so vergöttert hat, weil sie die so toll fand, deswegen hat sie quasi diesen Fanclub ins Leben gerufen und das dann so umzukehren und dann sich da ja in die eigene Tasche zu wirtschaften auf Kosten ja auch von Selenas Ruf, weil die Fans sind ja dann erstmal sauer auf die Künstlerin und denken nicht darüber nach, dass da irgendwie eine Managerin oder die Leiterin von einem Fanclub dahinter steckt, sondern das ist ja auch ein massiver Image-Schaden, der da entstanden ist. Ne? Also die Selena ist ja im Grunde auch wie schon eine eigene Marke. Und ja, das wirft natürlich ein unfassbar schlechtes Licht dann auf sie. Also das, die Yolanda scheint vollkommen den Blick dafür verloren zu haben, weswegen sie das alles eigentlich mal gestartet hat. Dass es dann am Ende zu diesem unfassbaren, zu dieser unfassbaren Tat gekommen ist, finde ich ganz, ganz grausam. Vor allem hat sie die Selena ja eigentlich auch unter einem falschen Vorwand hingelockt, wenn ich das jetzt richtig interpretiert habe. Also da scheint ja jetzt nicht wirklich eine Vergewaltigung stattgefunden zu haben, oder?
Nee.
Okay.
Wahrscheinlich nicht, nein, wahrscheinlich nicht. Also zumindest konnten die, also sie hatte ja gesagt, dass sie so stark blutet und deswegen unbedingt ins Krankenhaus muss. Daraufhin ist Lena ja mit ihr ins Krankenhaus gefahren und da konnte man das ausschließen, dass es halt wirklich zu diesen Blutungen gekommen ist, weswegen dann eigentlich relativ klar war, dass das halt nicht gestimmt hat, was sie da gesagt hat.
Und jetzt muss man in dem Fall ja auch noch sagen, dass die Selina ja weiterhin erstmal noch an der Freundschaft festhalten wollte und dass er irgendwie noch mit der Yolanda klären wollte und irgendwie noch dazu bereit war, ein Gespräch zu führen und sie nicht sofort abgeschrieben hat. Aber ich kann natürlich auch verstehen, wenn man dann dieses Gespräch führt und die andere Person, die ja nachweislich hier was falsch gemacht hat und im Grunde sie hintergangen hat, weiterhin alles abstreitet und sich nicht entschuldigt, nicht eingesteht, gar nichts, kann ich natürlich verstehen, dass die Selina dann sauer wird und sagt, nee, dann reicht's mir jetzt auch, dann bist du keine Freundin, sondern dann hast du mich einfach nur hintergangen. Ne? Aber das ist so bezeichnend, weil sie schießt ihr nachher in den Rücken und das kommt mir so vor, dass sie das halt auch heimlich gemacht hat. Also das ist jetzt natürlich nur eine Vermutung, aber die Kugel ist ja im Rücken irgendwo eingetreten und jemandem in den Rücken zu schießen ist sowieso super niederträchtig, allgemein natürlich auf jemanden zu schießen, aber die Selina wusste ja dann von nichts und sie ist hier nicht nur durch diese Tat in den Rücken gefallen, sondern ja auch vorher schon durch diese, dadurch, dass sie eben bestohlen hat. Und ja, das ist einfach irgendwie nochmal so eine Verbildlichung von dem Ganzen, was da abgelaufen ist. Ganz, 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 ganz schrecklich. Und dass der Ehemann im Krankenhaus eintrifft, als sie schon verstorben ist und einfach auch so spät erst davon erfährt, das ist so unfassbar traurig. Also es muss, glaube ich, mit das Schlimmste sein, was einem passieren kann, ne? Wenn die geliebte Person dann auf einmal weg ist und du einfach mit den Tatsachen konfrontiert wirst. Ganz, ganz furchtbar. Was ich gut finde, ist, dass die Yolanda auf jeden Fall lebenslange Haft bekommen hat und dass es keine Chance auf Bewährung gibt. Was in dem Zusammenhang immer noch krass ist, dass sie weiterhin darauf plädiert, unschuldig zu sein. Die hat ja überhaupt null Einsicht, hat anscheinend überhaupt nicht erkannt, dass sie da irgendwas falsch gemacht hat. Was ich so im Nachhinein wirklich mega finde, und das hat, da hast du ja auch gesagt, dass so viele Menschen um sie trauern und auch da Anteil nehmen und den Sarg nochmal besuchen, zeigt ja auch, dass sie wirklich diese große lateinamerikanische Kultur repräsentiert hat. Und ja, das finde ich unfassbar berührend. Und ich finde es ganz toll, dass sie posthum noch diesen Stern auf dem Walk of Fame bekommen hat. Es ist unfassbar traurig, dass sie das selber nicht mehr erlebt. Aber so kann zumindest auch ihr noch so ein bisschen Respekt gezollt werden, auch für das, was sie alles erreicht hat und für das, was sie alles geleistet hat. Vor allem, wenn man bedenkt, wie jung sie eigentlich noch war. Ne? Sie hat noch das ganze Leben vor sich gehabt. Und ausgerechnet von jemandem, der der Familie so nah stand, wird ihr die Möglichkeit genommen, ihr eigenes Leben noch weiterzuleben, ihre Karriere weiter zu gestalten und vor allem auch eine eigene Familie noch zu gründen, wenn sie das gewollt hätte. Also das finde ich einfach absolut schrecklich. Wie bist du denn auf den Fall gekommen?
Ja, tatsächlich müssen wir uns hier bei meinem Arbeitskollegen René bedanken. Der hat nämlich irgendwann gesagt, sag mal, hast du schon von diesem Fall gehört? Und dann hat er mir ihn gezeigt und ich fand ihn auch auf Anhieb total spannend, weil ich das auch so schlimm finde, jemanden, der einem so nahe gestanden hat, dass so eine Person so etwas Grausames einfach machen kann und halt auch so mit viel Lügen und sich noch nicht mal in der Lage dazu war, sich zu entschuldigen, sondern halt einfach dann so wütend geworden ist und gar nicht reflektiert an die Situation herangegangen ist und sich vielleicht auch selber mal hinterfragt hat. Habe ich gedacht, muss ich auf jeden Fall mal schauen, was ich dazu finde. Und ja, tatsächlich ist das natürlich dadurch, dass halt auch so eine, dass das so ein riesen Medienaufkommen hatte, ließ sich sehr, sehr viel zu diesem Fall recherchieren, weil du halt super viele Zeitungsartikel gefunden hast, weil super viele Artikel generell dazu geschrieben wurden. Und ja, je näher ich oder je mehr ich in diesen Fall hineingestiegen bin, desto grauenvoller fand ich den, weil die Selena ja wirklich einfach sehr, sehr gutherzig war und immer ein Lächeln auf den Lippen hatte und wirklich für die Fans auch einfach unfassbar nahbar war und so viele Menschen um sie einfach getrauert haben und ja, sie einfach auch super viel verändert hat halt in dieser Szene überhaupt zu dieser Zeit halt einfach und vielen ja, Menschen auch den Weg so ein bisschen geebnet hat, halt auch anderen Prominenten und ja, also ich finde es einfach wirklich unfassbar traurig und ja, bin immer noch schockiert, zu was manche Menschen halt dann auch fähig sind. Jemanden, der es einfach immer nur gut mit einem gemeint hat.
Ja, und ja, ihr so auch so viel Vertrauen entgegengebracht hat, ne, indem sie da die ganzen Positionen ausüben durfte. Die ist ja wirklich richtig aufgestiegen eigentlich, ne? Eben vom Fanclub, dann da den Vorsitz und hinein ins Management und dann noch die Boutique und dann, die scheint so einen richtigen Höhenflug bekommen zu haben und so vollkommen den Bezug zur Realität verloren zu haben. Anders kann ich mir das nicht erklären. Ja, ja. Und sie konnte dann eben nicht damit umgehen, das auf einmal alles verloren zu haben.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Ja, ich glaube, nach dem ganzen Drama hier können wir jetzt auf jeden Fall ein bisschen etwas Schöneres gebrauchen. Und ich würde sagen, daher kommen wir jetzt zu unserem. Ja, Lisa, ich konnte ja bis zuletzt auch nicht glauben, dass wir es wirklich schaffen, hier den Fall noch aufzunehmen. Aber glücklicherweise ist mir heute noch eine richtig gute Frage eingefallen, wie ich finde. Und zwar würde ich dich gern fragen, ob du dir vorstellen könntest, mal ein Sabbatjahr oder Sabbatical, wie das manchmal genannt wird, zu machen.
Boah, schwierig.
Ja, finde ich nämlich auch.
Also manchmal bereue ich, dass ich es nicht getan habe. Aber ich glaube so, jetzt würde ich es halt nicht mehr machen. Also jetzt in meiner jetzigen Lebenssituation kann ich es mir eigentlich nicht vorstellen. Ich mag meinen Job sehr, sehr gerne. Ich mag mein Pferd sehr, sehr gerne. Ich mag meine Freunde und meine Familie sehr, sehr gerne. Also aktuell könnte ich es mir nicht vorstellen, aber es gibt durchaus auch Momente, wenn ich das so vielleicht dann auch sehe bei anderen Menschen, die das dann vielleicht auch so ein bisschen so per Instagram begleiten. Da fühle ich mich dann auch immer schon so ein bisschen zu hingezogen, dass ich mir das dann auch angucke. Und finde das auch richtig cool. Und manchmal, wie gesagt, bereue ich das auch, dass ich das irgendwie nicht nach der Schule gemacht habe. Weil ich glaube, das ist so ein richtig guter Zeitpunkt für sowas.
Ja.
Weil man da irgendwie noch so
ungebunden ist, ne?
Um sich halt erstmal zu sammeln. Genau, um erstmal zu gucken, wo will man überhaupt hin und sich dann ja auch irgendwie zu binden. Finde ich es halt eigentlich richtig cool, das zu diesem Zeitpunkt zu machen. Vielleicht hat es aber auch mit meiner Lebenssituation zu tun. Und es gibt ganz, ganz viele, die halt irgendwie mit Anfang 30 sagen, ja, das ist genau dann, wenn man das machen sollte. Aber also aktuell gerade fühle ich mich nicht danach, dass ich es halt irgendwie machen wollen würde.
Ja, ich habe auch da richtig lang drüber nachgedacht und hin und her überlegt. Jetzt gerade aktuell kann ich es mir auch wirklich gar nicht vorstellen, weil erstmal war ich jetzt ja gerade ein Jahr im Grunde raus. Klar, ich hatte eine krasse andere Aufgabe, die auch mein Leben komplett auf den Kopf gestellt hat. Aber es ist danach auch irgendwie schwierig, wieder in den Job reinzufinden. Also man verlernt das nicht. Da tatsächlich ist unfassbar viel hängen geblieben, wo ich gar nicht mit gerechnet hätte. Irgendwo in den letzten hinteren grauen Gehirnzellen ist dann doch noch irgendwas davon da. Aber man hat auch irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass man so den Anschluss dann verloren hat. Ne? Also ich bin sehr froh darüber, dass ich mich mit einigen meiner Kollegen und Kolleginnen dann auch in dieser Zeit trotzdem weiter ausgetauscht habe. Man ist ja dann auch nicht aus der Welt unbedingt, aber es ist trotzdem nicht dasselbe, als wenn man jetzt in dem Jahr weiterhin da gewesen wäre. Ne? Wie auch, ist ja klar.
Ja.
Aber ja. Ich bewundere auch die Leute, die das einfach machen, die das auch jetzt in unserem Alter oder eben Mitte 30 machen und einfach den Mut haben. Ich glaube, dass einfach auch viel Mut dazugehört. Und insgeheim denke ich, dass du eigentlich nur davon profitieren kannst. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass du so viele Nachteile davon haben könntest. Es gibt ja so verschiedene Modelle. Ich habe mir da ein bisschen jetzt noch was zu durchgelesen, weil ich mir so dachte, wie finanziert sich das denn? Und es gibt ja so verschiedene Möglichkeiten. Entweder, dass du so ein, ich glaube, Lebenszeit oder Lebensarbeitszeitkonto oder Lebenszeitkonto irgendwie sowas hast. Das heißt, dass du bestimmen kannst, ob du die Überstunden, die du machst, entweder abfeierst oder die halt da drauf schickst und da dann dir da etwas ansparst und das dann halt abfeiern kannst. Das heißt, du kriegst dann weiter dein Geld. Oder dass du eben für mehrere Jahre, sagen wir mal zum Beispiel für 4 Jahre, dir nur 75% deines Gehaltes auszahlen lässt und die anderen 25% auf dieses Konto quasi packst und dann hast du nach den 4 Jahren ein Jahr lang im Grunde, wo du nicht arbeiten musst, aber trotzdem dein Geld kriegst. Aber das ist natürlich auch irgendwie, dann hast du halt 4 Jahre lang weniger Kohle, ne? Das muss man auch irgendwie stemmen. Und du musst dich ja dann trotzdem noch irgendwie finanzieren, also du hast ja dann trotzdem noch deine Miete und sowas in dem Jahr. Deswegen hast du ja dann nicht unbedingt mehr Geld zur Verfügung, um dann riesige Reisen oder sowas zu machen. Naja, keine Ahnung. Ich finde es auch ganz schwierig, das zu beantworten. Und ja, wie gesagt, ich bewundere alle, die das machen. Vielleicht wäre eine Lösung, das nur für ein paar Monate oder sowas zu machen. Ne? Jedenfalls finde ich das ganz interessant. Und vielleicht könnte ich mir das so für ein paar Monate oder sowas vorstellen. Ja, nicht direkt ein ganzes Jahr sein.
Ich muss mir gerade vorstellen, wie lustig wäre das bitte, wenn du jetzt so sagen würdest, ach ja, Stefan, so, ich bin jetzt erstmal für 7 Monate weg, viel Spaß mit der Kleinen und wir sehen uns. Und dann mit so einem Koffer einfach so oder so am Tag des Umzugs einfach nur so ein Zettel. Ja. Hi Stefan, wir sehen uns in 7 Monaten. Ich hatte hier gerade so gesehen, hier bieten du bekommst jetzt nur noch 75% deines Gehaltes.
Ich mache auf deine Kosten einen Sabbat, ja.
Genau, ja. Auf deinen Nacken. Ja, genau. Nee, schön. Ja, aber an sich finde ich es halt auf jeden Fall eine coole Sache. Stimmt.
Ja. Vielleicht hat ja schon jemand damit Erfahrung gemacht und kann uns da mal irgendwie ein bisschen Feedback geben.
Das wäre spannend, ja. Das wäre sehr, sehr spannend. Vielleicht ist es auch so ein begleiteter Instagram-Kanal. Ja, genau. Da bin ich dann auf jeden Fall ganz vorne mit dabei. Was ich aber auch krass finde, ist, oder welche Idee mir gerade gekommen ist, wenn du natürlich zu Hause wohnst oder wenn du für eine Zeit dann halt auch, könntest du natürlich das, was du einsparst, also das, was du vielleicht dann von deinem Gehalt abzwackst, vielleicht kann man das dann halt irgendwie so miteinander verknüpfen. Also eben, dass du dann halt ja keine Miete zahlst, weil du vielleicht zu Hause wohnst. Also was heißt zu Hause? Ich wohne ja hier auch zu Hause. Das hat meine Mama übrigens immer, wenn ich bei ihr bin und sage, dann komme ich irgendwie um 18 Uhr zum Essen nach Hause. Dann sagt sie immer, und wo wohnst du? Ist das nicht dein Zuhause? Irgendwie ist das so ein Mom-Joke, finde ich. Egal. Dass du dann eben, wenn du dann bei deinen Eltern irgendwie nochmal unterkommst, wenn du, aber na gut, das muss man auch wollen, ne? Das muss man schon auch sehr wollen.
Also dann, du musst vor allem dann deinen Sabbat ja sehr wollen, wenn du bereit dazu bist, nochmal zu Hause einzuziehen. Ja. Ich glaube, so sehr will ich es dann doch nicht. Ja.
Nee, ich auch
so,
nicht.
So lieb ich meine Mama habe, aber es gab Gründe dafür, dass wir nicht mehr zusammen unter einem Dach nehmen.
Oh Gott, nee, das ist jetzt auch. Also, so schön ich die Vorstellung finde, dass für mich gekocht wird und die Wäsche sich
wie von Zauberhand
erledigt. Wäsche kommt nach unten tragen. Genau. Nee. Das könnte ich mir nicht mehr vorstellen.
Ja, okay. Es ist auch schon wieder richtig spät geworden, deutlich später, als wir eigentlich gedacht hätten. Wir müssen beide dringend ins Bett.
Yes.
Und aus dem Grund sage ich jetzt, das war die 98. Folge von Mordgeflüster. Ich bin Marie.
Und ich bin Lisa. Bleibt sicher
und gesund.
Tschüss.